Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Sehr verehrter Herr Karsch, von mir aus könnte man behaupten, dass ich früher Kommandant von Dachau gewesen sei oder heute mit Stubenfliegen Geschlechtsverkehr ausübte. Ich würde mich nicht in Bewegung setzen. Ich habe Zeit meines Lebens so in der vordersten Drecklinie gestanden, dass ich heute mit Gelassenheit den Dingen zusehen kann.
Das schrieb Gottfried Benn, hörbar sarkastisch, an Walter Karsch im Oktober 1946. Walter Karsch war damals Chefredakteur des Berliner Tagesspiegels und Benn war zu diesem Zeitpunkt 60 Jahre alt. Er hatte den Krieg überlebt, er hatte auch die Verfolgung als sogenannt entarteter Dichter durch die Nazis überstanden. Und doch war Gottfried Benn nach Kriegsende erst einmal vielen politisch suspekt. Was der Dichter wiederum gern mit Spott kommentierte, so wie im Brief an Walter Karsch, nur ein Brief von insgesamt 293 Briefen eines Bandes, den der Benn-Biograf Holger Hof nun neu herausgegeben hat. Und damit erst einmal herzlich willkommen zum Büchermarkt. Im Studio begrüßt Sie heute Gisa Funk. Absinth schlürft man mit Strohhalm, Lyrik mit Rotstift. So heißt er, der neue von Holger Hof herausgegebene und kommentierte Band mit Gottfried Benn-Briefen. Beileibe nicht der erste und einzige Briefband des Dichters, denn von Benn sind schon so einige Korrespondenzen erschienen. So etwa sein Briefwechsel mit Thea Sternheim, mit Ernst Jünger, mit Tilly Wedekind, um nur ein paar Namen zu nennen. Und natürlich vor allem der Briefwechsel mit seinem treuesten Brieffreund Friedrich Wilhelm Oelze, der 2016 ebenfalls schon von Holger Hof herausgegeben wurde. Warum jetzt also noch einmal ein neuer Band mit Benn-Briefen? Das war genau die Frage, die ich Holger Hof im Gespräch vor dieser Sendung als erstes gestellt habe.
Ja, wissen Sie, mein Ziel war, in diesem Briefband so viel neues Material zu präsentieren wie möglich. Und jetzt wissen alle eingefleischten Benn-Leser, dass es so ein Band ja schon einmal gab. Gemeint sind die ausgewählten Briefe von 57. Mhm. Also unmittelbar nach Benns Tod. Und das war ein Meilenstein für die Forschung. Der einzige Makel vielleicht, den dieser Band hatte, war, dass die Briefe nur ganz spärlich kommentiert waren.
Und das tun Sie jetzt nochmal in dem neuen Band.
Genau, die Idee, die mir vorschwebte, war die, dass all die Briefe, die im Laufe der Zeit in größeren, kommentierten, gut kommentierten Ausgaben dann erschienen waren, die konnte ich auslassen. Und alle die, die nur 57 einmal ediert waren, die wollte ich hinüberretten und mit einer großen Auswahl neu gefundener Briefe ergänzen, beziehungsweise eigentlich die neu gefundenen Briefe ergänzen mit dieser kleineren Auswahl von 1957.
Es sind jetzt in diesem neuen Band insgesamt 293 Briefe und von denen sind 179 Briefe bislang noch nicht bekannt gewesen. Erfährt man denn in den neuen Briefen auch etwas ganz Neues über den Dichter?
Na klar, für den Biografen sind natürlich alle Details unglaublich wichtig. Und wenn Sie jetzt darauf anspielen, ob das vielleicht so etwas Ähnliches wie ein Tagebuch ersetzen könnte, dann würde ich sagen, dass Benn, der ja tatsächlich im eigentlichen Sinne kein Tagebuch schrieb, dann bekommt man einen Eindruck, welche eminente Bedeutung die Korrespondenz im Grunde für Benn hatte. Das war eine täglich geübte Praxis, viele Briefe zu empfangen und sehr viele zu schreiben.
Warum war dieses Briefeschreiben für Gottfried Benn so wichtig?
Im strengen Sinne sind Briefe natürlich immer Kontaktpflege. In Benns Fall umso mehr, denn er war ja die meiste Zeit seines Lebens ein Alleinschaffender, sei es als Arzt oder auch als Dichter. Und auch wenn Benn beteuerte, dass ihm seine Briefe literarisch nichts wert schienen, dann stimmt das natürlich nicht.
Sie erwähnten gerade das Tagebuchschreiben, dass Gottfried Benn im strengeren Sinne eigentlich nicht Tagebuch geführt hat. Mhm. War dieses Briefeschreiben so eine Art Ersatz für das Tagebuchschreiben?
So kann man das sagen. Wenn man sie auf sich wirken lässt, dann stellt man doch fest, dass sich in ihnen das ganz große existenzielle Drama von Benn entfaltet. Dieses immerwährende Hin und Her zwischen einerseits Rückzügen, die er vornimmt, und andererseits dem Willen, immer wieder an etwas anzuschließen, an Menschen anzuschließen.
Gottfried Benn, G. gilt bis heute als einer der wichtigsten, wenn nicht sogar der wichtigste deutsche Dichter des 20. Jahrhunderts. Und doch gilt der 1956 verstorbene Gottfried Benn ja gleichzeitig bis heute auch immer noch als der große Außenseiter und der große Umstrittene der deutschen Literatur. Und das liegt vor allem an, ich nenne es jetzt mal Lachs, seinem Nazi-Sündenfall, denn Gottfried Benn zeigte sich von 1933 bis 1934 zunächst tief beeindruckt vom Nationalsozialismus. Und in den Briefen liest man dann ja auch, dass er Hitler zunächst durchaus für einen großen Staatsmann hielt. 1933 glaubte er offenbar sogar, dass mit dem Dritten Reich, so wörtlich in einem Brief, eine gloriose neue Welt, eine revolutionäre Wendung der abendländischen Geschichte angebrochen sei. Ja, wie erklären Sie sich denn als Benn-Biograf und Briefherausgeber diese Begeisterung des Dichters am Anfang für den Nationalsozialismus?
Ja, viel besprochen. Ja, Benn hat 1933 als Aufbruch empfunden. Ja, nicht weniger als eine anthropologische Wende hat er sich sogar erhofft.
Ja.
Aber die Wende, die dann kam, die war nicht nach seinem Geschmack, ganz im Gegenteil. Und merkwürdigerweise gibt es ja aus dem Jahr 33, also diese Hochblüte des Sündenfalls, gibt es ja nur ganz wenige Briefe, die überliefert sind. Aber von einer Faszination, von einer Nazi-Faszination bei Benn zu sprechen, das halte ich für einigermaßen unangemessen.
Also Sie würden nicht sagen, dass er fasziniert war von Hitler und vom NS-Staat?
Doch, es gab eine Hoffnung auf Änderung. Aber das, was da eintrat, das war in vollem Umfang für ihn einfach nicht abzusehen. Das hat er auch nicht abgesehen. Und denn, wenn die Briefe etwas beleuchten, etwas jetzt näher beleuchten, dann ist es doch gerade, dass die Akademie, in die Benn Anfang 32 hineingewählt war, das war für ihn der Ort, an dem die Kunst ihren alles überragenden Wert der Autonomie institutionell gewahrt wissen wollte. Und mein Eindruck ist ein bisschen, dass er auf etwas weltfremde Weise sich mit dieser Frage beschäftigte und seine ganze Kraft vor allem darauf verwendete, seine Einflussmöglichkeiten im Zuge der Gleichschaltung zu verteidigen.
Erschütternd lesen sich trotz allem auch ein paar antisemitische Zeilen in diesem Briefband aus den 30er Jahren. Da schrieb Gottfried Benn etwa an seine Schauspielfreundin Eleanor Büller 1935, mein Bedarf an Juden ist gedeckt, es ist eine dreckige Rasse. Oder an anderer Stelle spricht er auch mal vom schwierigen Judenproblem. Das sind antisemitische Äußerungen, die einen ja doch sehr überraschen, weil Gottfried Benn gleichzeitig Zeit seines Lebens immer mit jüdischen Intellektuellen befreundet war. Also wie verträgt sich das?
Das verträgt sich natürlich im Grunde überhaupt nicht. Und das ist für unsere Wahrnehmung schlimm. Ich würde trotzdem davor warnen, den Schluss zu ziehen, dass Benn Antisemit war. Denn, Sie sagten es ja gerade, Erich Reiß war sein...
Sein Verleger.
Das war wirklich sein bester Freund. Und Eleanor Büller war als Adressatin dieses Briefes und auch dieses antisemitischen Ausfalles seine Geliebte. Wenn Sie jetzt den Briefwechsel mit Eleanor Büller lesen, dann werden Sie entdecken können, dass sie des Häufigeren Adressatin dieser gefärbten Haltung war. So dass für mich als Biograf nicht ausgeschlossen ist, dass sie eine Adresse war, der man das auch sehr gut schreiben konnte.
Aber warum äußert er sich so?
Ich will nicht behaupten, dass sie das ganz gerne gehört hat, aber das ist so, nach meiner Auffassung, so schwierig zu entscheiden, welche Grauzone an Privatheit hier erreicht ist, wie die Motivationslage ist. Wir dürfen ja nicht vergessen, das entspricht ja auch einem gewissen Habitus dieser Zeit. Also so sprach man ja auch. Immer nur aus einzelnen Formulierungen dann den Schluss zu ziehen, die haben wir es mit einer antisemitischen Äußerung zu tun, also haben wir einen Antisemiten vor uns. Den will ich nicht mitgehen.
Die Geschichte geht ja dann so weiter, dass Gottfried Benn dann relativ schnell selbst zur Zielscheibe von SS- und Nazi-Attacken wurde und als expressionistischer Dichter unter sogenannten Kulturbolschewismus Verdacht geriet. Und diese Angriffe von NS-Ideologen, die führten 1938 dann zu seinem Ausschluss aus der Reichsschrifttumskammer und zu einem generellen Publikationsverbot unter den Nazis. Und auch diese Verleumdungskampagne gegen Benn, die wird im neuen Briefband ja doch recht genau dokumentiert. Wie existenzbedrohlich waren diese Nazi-Attacken in den 30er Jahren für ihn persönlich?
Die waren ganz eminent existenzbedrohend. Ben hatte sich seit Ende der 20er, seit 26, 27, ein drittes Standbein aufgebaut. Das waren die Rundfunkvorträge und Lesungen. Da ist er relativ häufig aufgetreten. Und bereits im Sommer 33 war das für ihn vorbei, denn Auftritte wurden kommentarlos abgesagt. Dann später wurde seine ärztliche Tätigkeit eingeschränkt. Also er durfte bestimmte Atteste nicht mehr ausstellen. Und er hatte begründete Befürchtungen, seine Praxis zu verlieren. Sein ganzes literarisches Umfeld brach zusammen. Die meisten seiner Freunde sind ins Exil gegangen und er hat die Entscheidung getroffen, Ende 34 in die Armee zurückzukehren, um sich dort außerhalb Berlins zurückzuziehen, neu zu erfinden, würde man heute sagen. Diese Gelegenheit hat er wahrgenommen. Und dann ging es tatsächlich los mit einigen Fäden. Also der berühmt-berüchtigte Balladendichter von Münchhausen hat Ende Oktober 33 damit begonnen, ihn zu verunglimpfen und als Deserteur und Verbrecher im Zusammenhang mit seinen expressionistischen Dichtungen bezeichnet. Und später behauptet er sogar, Ben sei wider besseren Wissens reinrassiger Jude.
Warum geriet er plötzlich so ins Kreuzfeuer der Nazi-Ideologen?
Das hat vor allem mit seiner expressionistischen Vergangenheit zu tun. Die Expressionisten standen ja alle unter Generalverdacht, Revolutionäre zu sein, Pazifisten zu sein. Also Stichwort entartete Kunst.
Warum kam eine Immigration aus Deutschland für ihn damals nicht in Frage?
Das ist eine ganz simpel zu beantwortende Frage, denn Deutsch war die einzige Sprache, der er so mächtig war, dass er seiner Berufung nachkommen konnte, zu dichten. Das war das, was er wollte. Abgesehen davon, dass Ben das Außenseitertum liebte. Er brauchte es. Es war für ihn eine existenzielle Erfahrung, sich immer wieder aus allem, was ihm begegnete, wieder zurückzuziehen. Also, das ging ja los mit der Kindheit, raus aus der dörflichen Enge. Dann raus aus der Armee, die ihn ausgebildet hatte. Dann raus aus dem Ersten Weltkrieg, von dem er sich ein Jahr früher hat befreien lassen. Raus aus der ersten Ehe, raus aus der Vaterschaft. Er hat sein Kind weggegeben nach Dänemark. Und dann raus aus Berlin und raus aus dem Freundeskreis und Bekanntenkreis. Das mag freiwillig, unfreiwillig gewesen sein, aber man muss sich mal vorstellen, Ende der 20er Jahre waren die Briefpartner Döblin, Brecht, Heinrich Mann und Hindemith und danach heißen sie auf einmal Hans-Friedrich Blunk, Werner Bäumelburg und Hans Jost. Aber ich denke, er hat es auch gebraucht im Sinne der Loslösung und des sich beziehen Könnens nur auf sich selbst, seine neuen Erfahrungen, um daraus wieder die Kraft der Neuproduktion schöpfen zu können.
Könnte man vielleicht sogar in gewisser Weise fast von einem Glücksfall sprechen, dass er von den Nazis dann so verfolgt wurde, weil er dann ja auch am eigenen Leibe zu spüren bekam, wie brutal das Hitler-Regime war?
Wenn Sie das so sehen wollen, können Sie das so sehen. Ich würde von Glücksfall nicht sprechen, dafür sind die Dinge zu
brutal gewesen.
Zu brutal, zu real. Also Glück finde ich die falsche Kategorie.
Gottfried Benn wählte unter den Nazis dann eine sogenannte aristokratische Form der inneren Emigration. Er tauchte als Militärarzt bei der Wehrmacht unter und er blieb danach ja lange ein politisch, ich nenne es mal ruchbarer Autor, der auch nach 1945 noch ständig auf irgendwelchen grauen oder schwarzen Verbotslisten auftauchte. Und dann wird er nach 1945 in seinen Briefen ja auch nicht müde, sich selbst immer wieder als den großen Ausgestoßenen, den großen Unerwünschten im deutschen Literaturbetrieb darzustellen. Damals unerwünscht, heute unerwünscht, so fasst Gottfried Benn das 1945 einmal zusammen. War er nach Kriegsende denn wirklich so unerwünscht, so isoliert im bundesdeutschen Literaturbetrieb?
Ja, das ist so. Ich glaube, man muss sehen, dass Ben sein Comeback nicht einfach nur so in den Schoß fiel. Ihm war es irrsinnig wichtig, wieder gedruckt zu werden. Nun, das war nicht so einfach. Das dauerte über Jahre. Es waren einige Angebote und das verlief im Sande, weil den wurden den Verlegern kein Papier zugewiesen oder es wurde deutlichst angezeigt, dass das unerwünscht sei oder geradezu verboten sei, so dass es tatsächlich so lange dauerte, bis 1948, ehe er dann wieder publizieren konnte.
Vor allem die zurückkehrenden deutschen Emigranten, da erwarteten ja einige nach 1945 doch so ein öffentliches Reuebekenntnis von Gottfried Benn wegen seines Nazi-Sündenfalls. Also Klaus Mann fällt mir da zum Beispiel ein. Warum hat Gottfried Benn das eigentlich nie geleistet? Das hätte ihm die Rückkehr in den Literaturbetrieb doch wahrscheinlich sehr erleichtert, oder?
Das ist ganz bestimmt so, aber das hat er wohl aus dem Grund, über den wir vorhin sprachen, nicht machen können. Und das ist sein notorischer Hang zum Außenseitertum. Also er hat sich gefallen in dieser Rolle des Hiergebliebenen, aber desjenigen, der wusste, er hat scharfe Texte in der Schublade, die sich mit dem Regime auseinandergesetzt haben. Und das war gewissermaßen sein Außenseiterstolz, der ihm gesagt hat, nein, hier gibt es nichts zurückzunehmen, hier gibt es keine Entschuldigung zu leisten. Das hat möglicherweise auch was mit seiner Sozialisation noch im Kaiserreich zu tun, dass man Härte beweist und keine Weichheit vor dem Feind und so weiter und so weiter.
Wie erstaunlich ist dann eigentlich sein Comeback in den 50er Jahren? 1951 bekommt er den Georg-Büchner-Preis. Der Durchbruch war ja eigentlich 1948 die Veröffentlichung der statischen Gedichte beim Arche Verlag und eben nicht bei Rowohlt oder Suhrkamp. Also wie erstaunlich ist das, seine Wiedergeburt als Stardichter, kann man fast sagen.
Ich denke, dass ihm geholfen hat, dass er weitgehend sich mit dem neuen Adenauer-Regime angefreundet hat. Also nicht in dem Sinne, dass er auf einmal politisch engagierter gewesen wären. Nein, das auf keinen Fall. Aber er sagte, na, unter den gegebenen Umständen machen die das wohl am besten. Also diese Ungefährlichkeit auf der einen Seite, gesellschaftlich gesehen, aber trotzdem künstlerisch auf seiner radikalen Position weiterhin bestehend, die Autonomie der Kunst betonend, in jedem Satz muss alles stehen, also berühmte Sätze von ihm, das war unglaublich attraktiv, erstmal für die nachfolgende Dichtergeneration.
Ich würde gerne noch weiter über diesen Aspekt diskutieren, aber wir müssen unbedingt auch noch auf den Frauenliebhaber und Schwerenöter Gottfried Benn zu sprechen kommen, den man in ihrem neu veröffentlichten Briefband nun ebenfalls deutlich herauslesen kann. Dreimal war Gottfried Benn verheiratet, hatte daneben aber immer wieder zahlreiche Affären, etwa mit der Dichterin Else Lasker-Schüler, den Schauspielerinnen Eleanor Büller, Tilly Wedekind. Und das, obwohl er ja äußerlich nicht unbedingt der attraktivste Mann war. Dazu phasenweise hochdepressiv, launisch, eigenbrötlerisch. Ja, was hatte dieser doch ziemlich egomane und durchgehend untreue Dichter eigentlich an sich, dass ihm die Frauen so zu Füßen lagen?
Er hatte eine Eigenschaft und die wird in den gesammelten Briefen jetzt äußerst deutlich. Er hatte die Eigenschaft, unglaublich gut zuhören zu können, sich nicht in den Vordergrund zu stellen. Wenn Sie diese Briefe lesen, ist es für mich sehr bewegend, immer wieder festzustellen, wie er von sich absehen kann und die andere Person vollständig ins Zentrum der Gefühlslage, die in einem Brief aufgebaut wird, zu stellen.
Gleichzeitig kam mir das Verhältnis zu Frauen bei ihm etwas zwiespältig vor, denn er bespricht einerseits offen die Seelennöte und politischen Ansichten und andererseits präsentiert sich Gottfried Benn in den Briefen durchaus auch als patriarchaler Pascha, sage ich mal. Also er heiratete ja offenbar vor allem deshalb, damit eine Frau ihm den Haushalt führte. Oder er nennt seine zweite Ehefrau Hertha Wedemeyer einmal einen reizenden Gebrauchsgegenstand. Also wie gleichberechtigt sah Gottfried Benn die Frauen eigentlich gegenüber den Männern?
Ich denke, das ist auch eine Zeitfrage. Die waren nicht gleichberechtigt. Und vor allem, sie waren auch auf eine Weise, wenn man das analysieren will, könnte man sagen, dass sie auch instrumentalisiert wurden. Denn ich will mal sagen, Benn war ja zeitlebens ein von Depressionen geplagter Mensch. Und dieses Hin und Her, dieses in die Depression fallen, wieder rauskommen, wieder euphorisch werden, ist fast immer von Frauengeschichten begleitet. Also das war ein für ihn erprobtes Mittel, sich aus Zuständen zu befreien, die unangenehm waren, die auch künstlerisch unergiebig waren. Früher hätte man gesagt, na, das waren Musen. Na, sowas Ähnliches war das dann.
Ja, Das sind die Erläuterungen von Holger Hof zu der von ihm herausgegebenen Sammlung mit Gottfried Benn-Briefen aus den Jahren 1904 und 1906 bis 1956. Absinth schlürft man mit Strohhalm, Lyrik mit Rotstift. So lautet der Titel des neuen Briefbandes, erschienen als Kooperationsprodukt des Klett, Cotter und Wallstein Verlags. 623 Seiten, 39,90 Euro. Und das war's für heute aus der Welt der Lyrik und des Büchermarkts. Mein Name ist Gisa Funk. Machen Sie's gut.